Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Viele Jahre Arzt, viele Jahre Notarzt, viel Leben und noch mehr Begegnungen. Willkommen zu einem Gespräch mit einem, der seit kurzem im Ruhestand ist. Oder doch nicht? Ein Gespräch mit Notarzt und Gynäkologe Dr. Frank Abraham. Viel Spaß! Manche Menschen prägen eine Region, ohne dass sie im Mittelpunkt stehen. Und mein heutiger Gast, der gehört dazu. Er war viele Jahrzehnte als Gynäkologe in Nassau tätig und hat unzählige Frauen medizinisch und menschlich begleitet. Zusätzlich war er über lange, lange Zeit auch als Notarzt im Rhein-Lahn-Kreis im Einsatz und ist es als leitender Notarzt auch heute noch. In dieser Folge geht es um seinen Weg in die Medizin, um Erfahrungen aus Praxis und Notfalldienst, um Veränderungen im Arztberuf und um die Frage, was gute Medizin und gutes Arztsein eigentlich ausmacht. Dr. Frank Abraham, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, guten Morgen.
Eigentlich, wir hatten es gerade schon angesprochen, sind Sie hier im Rhein-Lahn-Kreis ja als Abi bekannt. War das für Sie immer okay und wie kam der Name denn überhaupt zustande?
Ganz einfach, die Abkürzung aus Abraham und das war für mich immer okay.
Ja. Ist das auch so ein Punkt, der die Verbindung zwischen Ihnen und Ihren Patienten auch direkt persönlicher macht?
Ja, ja? Auf jeden Fall.
Hilft Ihnen also auch in gewisser Weise?
Ja, kann man so sagen.
Im Arztberuf. Wir blicken mal ein bisschen zurück. Sie sind seit Anfang Januar 26, also jetzt ein paar kurze Wochen im Ruhestand. Ich setze das mal in Anführungszeichen, weil so ganz hat sich aus dem Vorgespräch ergeben, ist das mit dem Ruhestand noch nichts. Aber wenn Sie heute auf Ihr Berufsleben schauen, wie fühlen Sie sich? Ist das eher ein Gefühl von Erfüllung, von Erleichterung, von Wehmut? Können Sie das beschreiben?
Schlecht beschreiben. Eigentlich fühlt man sich komisch. Weil der Umgang mit den Patienten, die Patienten selber, die fehlen. Mhm. Und dem weint man auch Tränchen hinterher. Klar, was ich in keinster Weise vermissen werde, ist unsere deutsche Bürokratie. Die kann mir mal und so weiter. Aber den Patienten, den weint man schon Tränchen hinterher, klar. Und man ist auch besorgt, sind die richtig untergekommen, haben die das, was sie erwartet haben und so. Mhm.
Erinnern Sie sich noch an den Moment, in dem Sie wussten, ich werde Arzt und ganz konkret Gynäkologe?
Ja, ich werde Arzt ist bei mir geprägt worden durch das Rote Kreuz. Also im Roten Kreuz bin ich seit 1975 und das hat eigentlich den Wunsch, Arzt zu werden, geprägt. Vor allen Dingen dieses sogenannte Helfersyndrom, unter dem wir ja alle leiden, das hat dann dazu beigetragen. Frauenarzt, das ist erst während des Studiums gekommen. Weil die Frauenheilkunde und Geburtshilfe seinerzeit, die war wesentlich vielschichtiger, als sie heute ist. Heute ist alles spezialisierter, abgekapselt. Die einen machen nur noch dieses, die anderen machen nur noch welches.
Okay.
Und vorher hatten sie wirklich alles. Sie hatten vorher die Sprechstunde. Sie hatten früher die Günstation, die Wochenstation, die Geburtshilfe im Kreissaal, die Schwangerenberatung. Mhm. Sie hatten die komplette Bandbreite. Mhm. Und heute ist es doch dank der Spezialisierung nicht mehr so gefächert.
Mhm. Was hat Sie denn ursprünglich an diesem Fach berührt? Das ist ja schon ein sehr intimer, vertrauensvoller Bereich der Medizin.
Die Frauen und ihre Schicksale.
Mhm.
Kinder auf die Welt bringen, Frauenkrankheiten heilen und ja, ungewollt Kinderlosen durch Medizin zu einem Kind verhelfen. Sowas.
Sie haben eben gesagt, alles startete mit dem Roten Kreuz, wo Sie so die ersten Erfahrungen gemacht haben und die initiale Idee kam, ich werde Arzt. Können Sie uns so ein bisschen in Ihren Werdegang mitnehmen, welche wichtigen Stationen es gab auf Ihrem Weg?
Puh. Das Rote Kreuz hat, wie gesagt, 75 angefangen. Dann ging es weiter über ganz normal den schulischen Werdegang, inklusive Gymnasium und. Dann das Studium 1981 ging es los. Das ganz normale Studium, dann die Facharztausbildung, dann Krankenhaus über Assistenzarzt, Stationsarzt, Oberarzt, dann ab in die Niederlassung. Tja, zwischendurch die Begegnung meines Lebens.
Die wäre? Das dürfen Sie nicht so offen lassen. Aber ich glaube, ich ahne es.
Der Dr. Jäger. Das war die Begegnung meines Lebens. Ich habe den getroffen. Du bist der Neue. So, wie kommst du denn da drauf? Das war an der Tankstelle. Sagte, guck mal auf dein Nummernschild. Ja, und dann ging es gleich zur Sache. Hat er mir erklärt, dass er gerade dabei ist, ein Notarztsystem aufzubauen. Ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und ich habe ja gesagt. Mhm. Und das war dann die zweite Schiene. Naja.
Mhm. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Ihre Praxis hatten Sie jetzt seit welchem Jahr?
1994.
94, wow. Eine wirklich, wirklich lange Zeit. Wenn Sie sich selbst beschreiben müssten, als Arzt, aber auch als Mensch möglicherweise, fließt das auch sehr ineinander. Wie wäre diese Beschreibung?
Als Arzt? Über den Tellerrand hinausgucken, dem Patienten zuhören und sich die Zeit nehmen, die man braucht. Und als Mensch direkt, manchmal nicht immer zu Ende gedacht, aber trotzdem direkt.
Ja. Ich glaube, das eine oder andere überträgt sich aber vielleicht auch in die Tätigkeit als Arzt, oder?
Ja, klar.
Ja.
Ja, klar.
Sie haben Frauen durch sehr unterschiedliche Lebensphasen begleitet, durch eigentlich alle Lebensphasen, Pubertät, Schwangerschaft, vielleicht auch Fehlgeburten, Wechseljahre, schwere Erkrankungen. Gab es da Begegnungen, die Sie nie vergessen werden, die für Sie selbst ja, vielleicht auch sehr schwer waren oder auch sehr freudig?
Ja, es gab lustige Begegnungen. Es gab Begegnungen, die einen nachdenklich gemacht haben. Nachdenklich, was den Werdegang angeht. Wenn zu Ihnen eine junge Frau kommt und sagt, ich glaube, ich bin schwanger. Und Sie genau wissen, okay, Mädel, dich habe ich schon auf die Welt gebracht. Dann fangen sie an zu überlegen. Wo ist die Zeit geblieben, nicht? ja, ansonsten, wenn man viele, viele Sachen zum Guten gewendet hat, das sind so die erfreulichen Geschichten. Die weniger erfreulichen Geschichten ist, wo man eben einsehen muss, du hast hier Grenzen, die Medizin hat hier Grenzen, dann wird's unschön.
Hm. Wie gehen Sie selbst mit solchen Dingen um?
Ich rede darüber. Mit meiner Frau. Das ist so mein Ventil. Mhm. Wobei ich da genau weiß, okay, es geht genau bis dahin und nicht weiter. Aber dieses Loslassen können, dieses drüber reden können, das ist der Umgang damit.
Mhm. Was glauben Sie denn, warum entsteht in der Gynäkologie oft, aber definitiv nicht immer, bei Ihnen definitiv, immer so ein besonderes Vertrauensverhältnis? Das haben Sie ja durchaus geschafft in all den Jahren, dass die Frauen wirklich sehr, sehr gerne zu Ihnen gegangen sind, offen mit Ihnen gesprochen haben. Ich glaube, dafür sind Sie hier in Nassau und in der Region auch einfach bekannt. Wie haben Sie das gemacht?
Ganz einfach. Zuhören. Es darf nichts nach draußen gelangen.
Mhm.
Und über den Tellerrand ein bisschen rausgucken.
Mhm.
Das ist ganz wichtig. Also nicht nur einen Job machen, sondern auch Mensch dabei sein.
Das bedeutet ja aber auch, dass Sie oft die Familienverhältnisse auch kannten, auch sehr viel Persönliches erfahren haben. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass das durchaus auch mal dazu führen konnte, dass die Behandlung, die dann angestrebt wurde, eine andere sein musste oder durfte, weil Sie die Familienverhältnisse kannten und wussten, was in dem Fall für die Patientin das Beste sein würde.
Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das familiäre Umfeld eine riesengroße Rolle spielt.
Mhm.
Ganz billiges Beispiel, wenn ich eine Frau operieren muss, kann ich das überhaupt? Hat die Frau dementsprechend häusliche Unterstützung, ist auf fremde Hilfe angewiesen? Oder hat sie einen 24-Stunden-Job, weil sie zum Beispiel ihren Mann pflegt?
Mhm.
Wo ich dann überlegen muss, ist die Therapie wirklich die richtige?
Mhm.
Das ist also das familiäre Umfeld, das spielt ja eine riesengroße Rolle.
Mhm. Und da sind Sie ja durchaus auch mal, das hatten Sie erzählt, mit dem ein oder anderen Mediziner im Krankenhaus, der die familiäre Anamnese nicht so wichtig genommen hat, auch mal aneinander geraten, weil Sie die Situation kannten.
So ist es. So ist es, weil es gibt bestimmte Operationen, die man eigentlich durchführen sollte bei bestimmten Erkrankungen. Die aber ein Nachspiel haben. Das Nachspiel heißt, die Frau darf dementsprechend hinterher weder schwer heben noch tragen und darf sich auch für eine gewisse Zeit nicht belasten. Und wenn das im häuslichen Feld nicht gegeben ist, weil sie zum Beispiel ihren Mann pflegt, dann wird die Frau, nur weil ich sie operieren will, nicht aufhören, ihren Mann zu pflegen.
Mhm.
Also muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich der Frau weiterhelfe, was nicht unbedingt so im Lehrbuch steht.
Wenn wir mal rumschwenken zu etwas sehr, sehr Schönem, Geburt, einer der intensivsten Momente im Leben einer Frau oder auch aller Eltern, würde ich behaupten. Was hat das mit Ihnen gemacht, diesen Moment so oft zu erleben?
Immer wieder schön.
Mhm.
Immer wieder bewegend und ja, ist eins der größten Sachen, die wir haben.
Mhm.
Kind auf die Welt bringen, Kind ins Leben bringen, doch ist toll.
Hat sich Ihr Blick auf das Leben durch die Nähe zur Geburt und Tod verändert, weil wenn Sie als Notarzt unterwegs sind, geht es vielleicht auch mal um Geburt, möglicherweise. Aber Sie behandeln auch Patienten, die vielleicht nahe des Todes sind. Sie erleben ja beides oder haben beides erlebt in Ihrem Berufsleben.
Hat meinen direkten Blick aufs Leben nicht verändert, weil die Geburt gehört zum Leben, der Tod gehört zum Leben. Und wir sollten doch beides so akzeptieren. Was eher meinen Blick aufs Leben verändert hat, war ein Bugschuss, den ich selber gekriegt habe, in dem ich die Arbeiterei übertrieben hatte und dann davon einen Hörsturz getragen hatte. Gut, der ist folgenlos abgeheilt, aber in dem Augenblick fing man an, das Leben doch mal ein bisschen differenzierter zu betrachten.
Was haben Sie denn seitdem geändert? Gab es da Punkte, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt muss ich was anders machen?
Ja, ich habe weniger Dienste gemacht.
Ja.
Und habe meine Arbeit ein bisschen anders organisiert.
Wie lange ist das jetzt her? Waren Sie da noch ganz jung, frisch im Dienst?
Oder? Frisch im Dienst, das war gleich zu Anfang. Ich bin hierher gekommen und wollte eigentlich die Welt retten, aber das funktioniert nicht. Und die Quittung habe ich dann gekriegt, nach 2 Jahren. Das war so über 30 Jahre her.
Ja. Gab es Momente, in denen Sie selbst emotional an Ihre Grenzen kamen? Wollen Sie uns dahin ein bisschen mitnehmen?
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be.
Beispiel schwerer Verkehrsunfall. Wenn Sie einen schweren Verkehrsunfall zu versorgen haben und mit Hilfe von Feuerwehr, unseren Einsatzkräften und alles tun, um den Menschen, der da so schwer verunfallt ist, zu retten, schaffen das auch. Und dieser Mensch kriegt, nachdem er alles überstanden hat, gesagt, er hat eine unheilbare Krankheit. Und das sind einfach so Sachen, ja, als Kind hätte ich gesagt, das ist ungerecht, aber wie will man es beschreiben, geht nicht. Oder, naja, gut, es gibt doch andere Sachen, die ebenso mehr auf der Lucien-Schiene sind. Wenn Sie denn eben jemanden retten, der abgestürzt ist, 20 Meter Felswand, und kümmern sich um den, aber an diesem Tag regnet es und regnet und er liegt im Steilhang und sie machen sämtliche Maßnahmen im Liegen und haben dann alles geschafft und dann haben alles versorgt. Tja, und dann kommen sie hin zum Rettungswagen und gucken die Jungs sie komisch an und sagen, dich nehme ich so nicht mit. Weil ich von oben bis unten voll mit Schlamm war.
Durften sie sich erstmal sauber machen, bevor sie mitfahren
Das war nur Scherz, was die gemacht haben. Wir haben hinterher sauber gemacht, aber nicht nur mich, sondern den ganzen Rettungswagen. Ja. Weil alles uninteressant, das hier war. Der Verunfallte, der hat sie überlebt. Und gut überlebt.
Sind Sie in solchen Notfallsituationen voll mit Adrenalin und hochkonzentriert? Sind Sie jemand, der totale Ruhe bewahren kann und gar nicht in diesen Adrenalinzustand kommt? Wie reagieren Sie?
Kommt drauf an. Also voll mit Adrenalin, ein gewisses Maß Adrenalin hat jeder. Ich nehme mich davon auch nicht aus. Aber dass ich jetzt hier so unter Hochspannung stehe, nein. Sie müssen den Überblick behalten, Sie müssen sachlich bleiben und Sie müssen wirklich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 machen und nicht durcheinander bringen. Und gut, der Adrenalinpegel, der ist ein anderer, wenn es heißt, Oma Frieda hat wahrscheinlich einen Schlaganfall oder ich habe einen Säugling mit Luftnot. Da ist der Adrenalinpegel doch unterschiedlich.
Wie gehen Sie nach Hause, wenn Sie gerade Leid erfahren haben, Angst, vielleicht auch den Tod erlebt haben und dort wartet dann Alltag? Konnten Sie das immer gut switchen? Ja.
Weil auf der Rückfahrt hat man sich unterhalten. Und das drüber reden, das ist wirklich die Therapie. Mit großem Ausrufezeichen.
Was glauben Sie, hat Sie der Notarztdienst als Gynäkologe verändert oder umgekehrt? Oder gar nichts von beidem?
Nö, eigentlich gar nichts von beidem. Es greift beides ineinander. Das Einzige, was ist, man hat als Notarzt Vorteile durch die Gynäkologie, weil wenn es um eine außerklinische Geburt geht, dann sind die Vorteile auf meiner Seite.
Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass Sie den einen oder anderen Nassauer geboren haben. Wirklich jo. Nassauer.
Jo. Vorst ja die Letzte.
Ja.
Ja.
Da sind Sie dann natürlich voll in Ihrem Element im doppelten Sinne.
Jo. Wobei, die Geschichte ist immer die, egal ob ich Dienst habe oder nicht. Mhm. Das Telefon klingelt, Tages-, Nachtzeit, egal. Mhm. Abi, Kiosk, jetzt.
Okay.
Heißt, rein in die Klamotten, vorflitzen bis zum Kiosk am Bahnübergang. Da werde ich aufgesammelt und dann geht's weiter.
Okay. Also auch wenn Sie nicht im Dienst sind,
jo,
passiert das.
Jo.
Und Sie springen aber trotzdem in die Hose und laufen los.
Ja, klar.
Ja.
Ja, klar. Weil es gibt verschiedene Sachen. Nee, das hier hört sich einfach so fertig. Mhm. Weil wenn es komplizierte Geburten sind und man ist zu zweit, ist das wesentlich von Vorteil. Mhm. Weil einer kümmert sich um die Frau, einer kümmert sich um das Neugeborene. Mhm. Und wenn beide Komplikationen haben, dann sind sie zu zweit gerade richtig.
Ja. Wenn Sie sagen, Sie werden auch dann außerhalb des Dienstes angerufen und andererseits kennen Sie ja unglaublich viele Patientinnen hier im Nassauer Raum. Ist es Ihnen immer leicht gefallen, Privates und Berufliches zu trennen, wenn Sie privat unterwegs sind? Geht das überhaupt?
Das ist Grundbedingung.
Es zu trennen?
Zu trennen.
Ja.
Das ist Grundbedingung.
Ja.
Links ist privat, rechts ist Beruf.
Mhm.
Und ich mache es ganz woanders dran fest. Bekannte Freunde, wo die Frauen Patientin bei mir waren, hinten im Sprechzimmer, war Beruf, draußen auf dem Hof oder irgendwo anders, ist privat. Und das muss man trennen. Wenn man das nicht schafft, dann hat man verloren.
Aber ist es denn auch Ihren Patientinnen leicht gefallen oder war es dann nicht einfach zu sagen, Mensch, Abi, jetzt, wo ich dich gerade treffe, ich habe da meine Frage.
Das haben wir öfter.
Das ist okay.
Das haben wir öfter. Aber ja, dann kommt immer der Schulterblick. Kann hier irgendwo wer mithören? Und wenn dem so ist, dann sage ich aber auch direkt, kannst du mich das mal irgendwann irgendwo anders fragen?
Mhm.
Oder ich antworte halt.
Ja.
Jo.
Dann ist die Grenze also an der Stelle nicht ganz so hoch und dicht.
Nee, aber es muss schon ein Vier-Ohren-Gespräch bleiben.
Mhm. Ja. Wenn wir mal auf die Medizin im Ganzen blicken in den letzten Jahrzehnten. Sie haben die Medizin über Jahrzehnte erlebt, erleben Sie immer noch. Was, glauben Sie, hat sich zum Guten verändert und was vermissen Sie vielleicht auch?
Zum Guten verändert hat sich die Technik.
Mhm.
Wenn ich bloß dran denke, das erste Ultraschallgerät, damals noch in der Klinik, Jo, es war ganz schön neblig immer auf den Bildern. Und wenn wir die Ultraschallgeräte heute sehen, wo sie Beurteilungen machen können, die Wahnsinn sind, das ist oder auch die ganze überhaupt bildgebende Diagnostik, wie sich die verändert hat. Oder die Kommunikation innerhalb der Arztpraxen, dass ich zum Beispiel die Möglichkeit hatte, wenn ich Patienten zur Mammographie, zum CT oder sonst sowas geschickt hatte, auch auf diese Bilder zuzugreifen.
Mhm.
Also das ist doch wirklich vom Vorteil geworden. Zum Nachteil, was ich auch vermisse, ist die Zeit, die man möglich hat, sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen, mit dem Patienten zu beschäftigen. Die ist sehr, sehr wenig geworden durch Bürokratie und Formulare und. Weil früher hatte ich mehr Zeit, mich mit dem Patienten zu beschäftigen. Gut, ich habe mich nicht dran gestört, ich habe mir die Zeit trotzdem genommen. Ja, weil zuhören ist die halbe Miete.
Mhm. Glauben Sie, dass Zuwendung heute noch den Stellenwert hat, den es früher vielleicht hatte?
Noch einen höheren.
Ja.
Noch einen höheren, weil die Zuwendung wird vermisst.
Was würden Sie jungen Ärztinnen und Ärzten heute mitgeben?
Hört den Patienten intensiv zu. Lass nicht den Doktor raushängen. Und einfach Mensch bleiben.
Das ist ja eigentlich schon eine Grundhaltung, die Sie haben und die Sie ausstrahlen. Wenn ich Sie trotzdem nach einem inneren Leitsatz für Ihren Beruf fragen dürfte, was wäre das für einer? Nicht nur in der Praxis, sondern auch im Notfalleinsatz.
Für die Patienten da sein, über den Tellerrand rausgucken und einfach Mensch sein.
Was war Ihnen immer wichtiger in Ihrem Beruf? Perfektion oder präsent sein?
Wie meinen Sie präsent sein?
Naja, Sie hatten ja im Gespräch auch schon gesagt, Sie haben, wenn es notwendig war, auch nicht immer nach Lehrbuch oder nach Leitlinie gearbeitet, sondern immer geguckt, was, in welchem Lebensumfeld ist der Patient. Also präsent sein, genau zuhören, einordnen können, was, wo bewegt sich der Patient gerade.
Dann Letzteres.
Eigentlich ist das vielleicht auch Perfektion. Jetzt die Frage. Ist Perfektion nur die medizinische Leitlinie oder den Menschen im Ganzen zu sehen, so wie Sie es sicherlich tun und getan haben? Gibt es etwas, das Sie Ihren Patientinnen rückblickend gerne noch sagen würden?
Sie waren mir alle gleich lieb, alle gleich wichtig. Und ich hatte eigentlich immer versucht, ja, mein Bestes zu geben und nicht nur als Arzt da zu sein.
And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
stand by me, stand by me.
Ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was, ich glaube, es war im Dezember, so in den sozialen Medien passierte. Sie haben eben gesagt, Sie haben kein Facebook, wobei ich in dem Fall sagen würde, schade. Sonst hätten Sie gelesen, wie viele Patientinnen doch ja, ihre Wehmut ausgedrückt haben darüber, dass es die Praxis Abraham nicht mehr gibt und dass sie sie schon arg vermissen und vermissen werden. Was macht das mit Ihnen?
Wenn die Patienten sagen, okay, es ist doof, dass der Abi aufgehört hat und wir vermissen den, dann muss ich sagen, alles richtig gemacht. Weil wenn die Patienten sagen, es wird langsam Zeit, dass der auch mal an Rente geht, alles verkehrt gemacht.
Ja, macht das Sie dann zufriedener noch? Oder vielleicht auch wehmütig, dass es jetzt, dass dieser Teil Ihres Berufslebens vorbei ist?
Beides. Hm. Beides. Sowohl zufrieden als auch wehmütig.
Hm. Ein gutes Gefühl?
Ein komisches.
Das haben Sie am Anfang schon mal gesagt.
Ja, ich weiß es noch nicht so richtig einzuordnen.
Es sind ja auch erst ein paar Wochen.
So ist es.
Vielleicht ganz gut, dass wir jetzt dabei sind. Wie, also können Sie schon sagen, wie sich dieser neue Lebensabschnitt für Sie anfühlt?
Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe ja noch den leitenden Notarzt.
Ja.
Und ich habe noch das Rote Kreuz.
Mhm.
Immer noch.
Mhm.
Ja, und ich habe noch das Krematorium.
Mhm. Auch das haben Sie eben schon berichtet, das war mir gar nicht klar, dass Sie auch das machen. Sie fahren ins Krematorium und machen
die zweite Leichenschau. So ist es.
Ja, das heißt, das ist dann nicht einmal die Woche oder einmal im Monat, sondern wirklich auch regelmäßig noch.
Das ist regelmäßig, ja.
Ja. Wie ist diese Tätigkeit für Sie heute? Sie machen das ja auch schon ganz viele Jahre, hatten Sie gesagt. Ist ja nichts, was jetzt erst ganz, neu dazu kam.
Ganz wichtig. Mhm. Man ist so der letzte Anwalt des Toten.
Mhm.
Dass bestimmte Sachen, die übersehen werden, dann doch wieder präsent werden. Ein billiges Beispiel, wenn jemand eine Lungenentzündung gekriegt hat, weil er bettlägerig geworden ist, weil er sich einen Oberschenkel gebrochen hat, und es wird ganz einfach auch so ein bisschen schuldhaft durch unsere Politik und unsere Liegezeiten, wird demjenigen ein natürlicher Tod bescheinigt, denn es ist eben verkehrt.
Mhm.
Das ist dann eben ein Unfalltod, weil die ganzen Schichten infolge eines Unfalls entstanden sind.
Mhm.
Und das wird dann durch uns, wir sind zu fünf da oben, wird das dann klargestellt und das bringt für die Hinterbliebenen eigentlich, ja, außer einer dementsprechenden Entschädigung durch die Versicherung, auch so ein bisschen Sicherheit, okay, um unsere Verstorbenen wird sich auch hier noch gekümmert.
Wenn Sie so lange als Gynäkologe im Kreis tätig waren, dann wird es Ihnen sicher auch passiert sein, dass Sie die eine oder andere Patientin gesehen haben im Krematorium.
Ja.
Wie ist das für Sie?
Kommt drauf an. Woran ist die Patientin gestorben? Hatte sie eine unheilbare Krankheit? Hatte sie die nicht? Oder war es eine plötzliche Geschichte?
Mhm.
Oder kam aus einem ganz anderen Blickwinkel, dass sie gestorben ist. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn jemand eine unheilbare Krankheit hatte und leiden musste, ist man auch erleichtert. Wenn jemand unverhofft dort liegt, erschrickt man sich selber. Klar, man ist ja auch nur ein Mensch.
Zeigen Sie diese Emotionen dann?
Jo, warum nicht?
Ich würde auch sagen, warum nicht. Aber der eine oder andere Arzt würde vielleicht sagen, nein, auf keinen Fall. Das möchte ich nicht zeigen.
Nee. Nee. Ich bin Mensch wie jeder andere.
Wie geht Ihnen das, wenn Sie jemanden sehen, den Sie auch persönlich kannten? Nicht nur im beruflichen Kontext vielleicht als Patient, Patientin, sondern auch im persönlichen?
Erschreckt man sich. Erschreckt man sich, wird emotional und zeigt das.
Und Sie können drüber sprechen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Das haben Sie jetzt schon öfter angemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist in Ihrer Arbeit, in Ihrer Bearbeitung.
So ist es.
Ihrer Arbeit
quasi. Ist ja nicht nur da und nicht nur bei mir. Größere Einsätze, Einsatznachbesprechung, drüber reden.
Jetzt sind Sie ja noch aktiv. Also so ganz von Ruhestand können wir hier definitiv nicht sprechen. Irgendwann wird das vielleicht mal passieren. Wenn man Sie, vielleicht gehen wir mal so 20 Jahre weiter. Wenn man Sie in 20 Jahren in Nassau, im Rhein-Lahn-Kreis erwähnt, wofür möchten Sie in Erinnerung bleiben? Der Abi, der...
Der war ja mal Gynäkologe. Und hat den Menschen eigentlich geholfen. Das reicht.
Was für ein schönes Schlusswort eigentlich. Aber ich habe leider noch eine Frage.
Na, dann los.
Aber das ist dann vielleicht auch die Abschlussfrage. Wenn Sie heute nicht mehr Arzt wären, sondern einfach Zuhörer, das sind Sie ja aber eigentlich auch zu einem Großteil in Ihrem Arztberuf gewesen. Was glauben Sie, brauchen Menschen am meisten, wenn sie krank sind, wenn sie verletzlich sind, wenn sie in Angst sind?
Gespräche. Gespräche. Darum finde ich es ja gerade in Nassau so bedauerlich. Die grünen Damen. Wo sind sie noch? Und die waren wichtig, ganz wichtig. Gespräche miteinander, Menschlichkeit zeigen. Das ist das, was den Leuten fehlt.
Auch ein schönes Schlusswort und ja eigentlich auch ein Appell an uns alle, weil Gesprächspartner oder Partnerin sein können wir alle, auch außerhalb des Arztberufes, mit ein bisschen Feingefühl und Empathie, würde ich behaupten.
Können wir. Habe ich ja gesagt, wenn 20 Jahre hin, dann nehme ich meinen Kumpel und dann gehen wir wieder ins Altenheim und mischen das auf.
Das müssen Sie jetzt aber noch erzählen, welche Idee dahinter steckt, Herr Abraham. Also, dass Sie dann selber da wohnen und das aufmischen?
So ist es.
Oder dass Sie... Okay.
So ist es, weil... Gerade die Altenheime, die brauchen so viel Zuwendung, die brauchen so viel. Da ist der Gesprächsbedarf.
Ja, da wo Einsamkeit vorherrscht.
So ist es. Und Einsamkeit zählt mit einer Weile als Krankheit.
Ja, ich hatte es letztens noch gelesen, dass es im Alter fast so gefährlich ist wie Rauchen.
Es ist so gefährlich
wie unglaublich.
Rauchen.
Ja, nee, es unglaublich. Ist so. Ja. Dagegen können wir alle vielleicht ein Stückchen was tun.
Können wir.
Das war ein Gespräch über ein langes Berufsleben, über Verantwortung, Erfahrung und über den Umgang mit Menschen in besonderen Situationen. Vielen Dank für die Offenheit, für die vielen Einblicke, die wir bekommen konnten und vor allen Dingen einen ganz wunderbaren Start, wann auch immer er dann wirklich kommt, in den Ruhestand. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Abraham.
Bitte, bitte.
Was für ein schönes, tiefes Gespräch mit Abi, alias Dr. Frank Abraham, über das Leben und alles, was es ausmacht. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns gelauscht haben und freue mich sehr, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind. Dann mit einem ebenfalls medizinischen Thema. Worum es geht, erfahren Sie kommenden Sonntag. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.